Ja, wir würden mehr gerne dort weitermachen, wo der Richard letztes Mal aufgehört hat. Wir werden die Apostelgeschichte 3 anschauen. Eigentlich, was passiert ist, nachdem die Jünger den Heiligen Geist bekommen haben. Der Heilige Geist ist gekommen, ab Pfingsten, Geistestaufe. Die Jünger waren voll Heilige Geist gewesen, und wir werden eine Geschichte anschauen, wie sie so ein bisschen weitergegangen ist. Und es war so, dass jetzt die Jünger das Leben nicht komplett auf den Kopf gestellt war wegen dem, sondern sie haben weitergelebt in dem, wo sie waren. Sie sind weitergelaufen, sie sind weiter, wie das gehört, am Morgen in den Tempel. Sie sind gearbeitet. Sie haben den Tagesrhythmus das gleich geblieben. Sie sind weitergegangen. Einfach dort, wo sie waren, dort sind sie mit dem Heiligen Geist unterwegs gewesen. Und das macht ein einen Unterschied. Das werden wir heute sehen, wenn wir in unserem Alltag, die unterwegs sind, den Heiligen Geist dabei haben. Ja. Wir würden gerne hier in die Geschichte hineinstehen.
Genau. Guten Morgen zusammen. Ja, wir wollen dort einsteigen. Die Jünger sind beim Tempel. Die ganze Geschichte wird sich beim Tempel ab, ja, wird dort sein, von dem ganzen Kapitel. Und wir haben euch mal ein Bild mitgebracht, dass ihr euch das noch vorstellen könnt, zum Tempel. Es hat dann ja noch keine Fotos gegeben, aber so, so ungefähr, wie es in der Bibel beschrieben ist, hat der Tempel ausgesehen. Es hat wirklich, der Tempel war umgeben von Mauern und in der Mitte war das Allerheiligste gewesen. Und ja, die Jünger waren auf dem Weg gewesen. Und ich habe noch ein anderes Bild. Genau. Also die Jünger waren unterwegs gewesen. Und wir gehen mal zum Eis. Und zwar dort, das ist an der Mauer beim schönen Tor. Und dort waren der Petrus und der Johannes gewesen. Und ich lese euch gerade mal vor, was dort war. Eines Tages geschah Folgendes. Gegen 3 Uhr zur Zeit des Nachmittagsgebets gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die Schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dort hinsetzen und von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf und er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich seine Beine trugen ihn. Er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof. Und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Ja, wir werden mal den ersten Teil anschauen, wo sich abgespielt hat bei der schönen Pforte beim Tempel. Ja, wir haben den Gelähmten, der ist seit Geburt gelähmt. Und er hat sich täglich immer wieder zu dem schönen Tor gebracht. Am Morgen hat man ihn gebracht, hat ihn hergesetzt, er war den Tag dort gsi, hat gebetet um Geld und nachher ist er am Abend wieder abgeholt worden. Das war sein Alltag gewesen. Er hat nichts anderes gekannt. Er hat täglich die Leute gefragt. Man kann sich auch überlegen, wieso beim Tempel. Ich denke, ja, das ist der Ort, wo die Leute geben wollen, dass sie ihm vielleicht auch mal ab und zu etwas gegeben haben. Ja, und er war wirklich einfach dort gewesen. Und ja, und wir haben den Johannes und den Petrus, die sind unterwegs zu ihrem Gebet. Sie wollen ins Innere vom Tempel, um zu arbeiten. Und sie sehen den Jünger, der Gelähmte, und der Gelähmte erkennt sie auch, oder er sieht sie und er fragt. Aber er blickt, wie, wenn man es so liest, dann merkt man, wie er schaut wahrscheinlich gar nicht auf. Ich weiss auch nicht, ob das wie war, vielleicht weil er beschämt war. Oder ja, einfach auch nicht zufrieden mit dieser Situation. Oder er vielleicht denkt, ja gut, ich weiss auch nicht, wie viel das wirklich so grosszügig waren und etwas gegeben haben und er den Blick gar nicht auf geschaut hat zu diesen zwei Männern. Er hat sie gesehen und er hat ihnen einfach gesagt, ja, haben wir eine milde Gabe Geld oder etwas zu essen, ja. Und mit dem hat er eigentlich die Aufmerksamkeit gewonnen von Petrus und Johannes. Sie sind gekommen und ja, sie haben ihn aufmerksam angeschaut. Und ich weiss nicht, ob er den Blick überhaupt gespürt hat, der Gelähmte. Und darum hat der Petrus nachher nochmal gesagt, hey, schaut uns an. Und ich glaube, das war der Moment, gewesen, wo er erst mal aufgeschaut hat und geschaut hat, hey, wer sind die zwei Männer? Das hat erst dann die Aufmerksamkeit ja, in ihm gelöst. Und ja, ich habe mir dort, und wir haben uns dort schon auch wie so überlegt, ja, wie viel mal laufen wir in unserem Alltag? Wir wissen, wie der Alltag läuft. Aufstehen, nachher zum Arbeiten gehen oder ja, Kind weg in die Schule schicken, was auch immer. Wir wissen, was unser Alltag ist. Wir laufen dort drinnen und wir machen das einfach Schritt für Schritt und wir laufen. Und wie viel mal schauen wir einfach auf das, was wir machen müssen und schauen gar nicht auf, was denn der Herr tun will. Schauen wir überhaupt auf, sind wir bereit, was Jesus sagt. Weil ja, der Petrus und Johannes waren im Auftrag vom Herrn unterwegs gewesen. Und ich glaube, es gibt zum einen haben wir Menschen in unserem Leben, die uns bereichern, dass wir etwas von ihnen lernen dürfen. Und dass wir diese Sachen erkennen in unserem Alltag. Dass wir erkennen, wow, von denen kann ich jetzt etwas lernen. Aber zuerst muss ich meine Aufmerksamkeit auf die Leute richten. Ja, der Gelähmte hat sonst nichts mehr gehabt. Oder es ist wie der Herr direkt, wo der Heilige Geist zu uns redet. Bin ich bereit für seine Stimme und höre sie. Und wenn ich sie höre, richte ich meine Aufmerksamkeit auf den Heiligen Geist, auf seine Stimme. Und ja, bin ich wirklich bereit, meinen Kopf zu heben und auf ihn zu schauen. Weil ich denke, ich kenne das mega gut, ich kenne meinen Alltag. Ich laufe einfach dort drin und plötzlich, ja, immer wieder aufmerksam sein auf die kleinen Sachen. Eigentlich mega das, was der Urfall schon gesagt hat, sind wir uns bewusst, die kleinen Sachen, die aufgehen in unserem Alltag. Die eben nicht einfach nur per Zufall aufgeht, sondern weil der Herr mit uns unterwegs ist und weil wir den Heiligen Geist haben. Dass wir wirklich den Herr bewusst im Hinterkopf haben in unserem Alltag und so durch den Tag gehen. Weil, ja, weil sobald der Gelähmte seine Aufmerksamkeit auf die Jünger gerichtet hat, von denen hat sich etwas verändert in seinem Leben. Und er hat es nicht gewusst, aber es hat sich verändert, weil er hat nachher den Blick gehabt und dann ist es weitergegangen.
Genau, er hat seinen Blick gehabt und schaut die Jünger erwartungsvoll an. Und weil er wie so interessant war, hat er gemerkt, ja, er gemerkt, ah, jetzt kommt jemand auf mich zu, er hat erkannt, sie begegnen mir, sie haben auf mich reagiert und jetzt hat er die Erwartung, es passiert etwas. Und wir haben uns wie gefragt, hey, was ist unsere Erwartung? Haben wir Erwartung, wenn jemand auf uns zukommt, wenn wir erkennen, es kommt jemand, der uns etwas weitergeben kann, auf uns zu? Was ist unsere Erwartung, dass es passiert? Sei das im Alltag, in einem Gottesdienst. Es gibt so viele Gelegenheiten, gerade wenn wir an ein Männerweekend, ein Frauenweekend, Jugendweekend gehen, und haben wir die Erwartung, dass etwas passiert? Und was ist unsere Erwartung genau? Und ich habe gemerkt, dass von dem Gelähmten mache ich Sachen von abnehmen können. Ich habe gemerkt, der Mann war gelähmt. Das führt dazu, man kann nicht arbeiten. Man kann nicht arbeiten, das gibt kein Geld. Kein Geld gibt kein zu essen. Und die Lösung auf sein Problem, aus seiner Perspektive, war, ich brauche Geld, dann gibt es zu essen. Das war wie seine Perspektive. Aber im Herzen seine Perspektive ist so viel grösser. Und das Problem fällt er nicht damit an, dass er kein Geld hat, sondern dass er gelähmt ist. Aber in seiner Perspektive geht von dem Punkt aus, wo er kennt, wo er sieht, ich brauche Geld, dass ich essen kann. Aber der Herr geht so viel weiter und geht das Problem gerade bei den Wurzeln an. Weil all die anderen Probleme, die er hat, wenn er nicht mehr gelähmt ist, die haben sich auch aufgehoben. Wenn er wieder laufen kann, wenn er gehen kann, dann kann er arbeiten, dann kann er Geld verdienen, dann kann er essen. Und es geht so viel weiter. Und man hat überlegt, hey, seine Perspektive, seine Erwartung war, dass er etwas zu essen oder Geld bekommt. Und ich bin sicher, wenn der Petrus und Johannes da ein paar Münzen in die Becher geschlossen hat, der Mann wäre glücklich und zufrieden gewesen. Er wäre dankbar gewesen und wäre zufrieden gewesen und der Petrus und Johannes hätten können weitergehen. Seine Erwartungen, die wären erfüllt gewesen. Das, was sein Ziel ist, das ist gut gewesen. Aber ich merke, wenn der Herr kommt und uns begegnen will, seine Perspektive ist so viel weiter. Es ist viel weiter als nur unser Problem. Und dann haben die gefragt, hey, bin ich denn offen, gewisse Erwartungen zu haben an Herr? Und bin ich offen, wenn der Herr etwas bringt, das nicht meinen Erwartungen entspricht? Wenn etwas kommt, das nicht die Lösung ist auf mein Problem, ja, in dem Moment kann ich vielleicht nicht das Problem schon viel weiter vorne angefangen hat und der Herr sehr schnell hinten angehen will. Und ich gemerkt, hey, ja, die Perspektive, bin ich mir wirklich bewusst, dass der Herr so allmächtig ist. Wir kennen die Geschichten. Ich weiß nicht, ob der Gelähmte all die Geschichten kennt hat. Wir kennen die Geschichten. Wir wissen, was der Herr kann tun. Wie wir das wirklich einkalkulieren in unserem Alltag. Ist das wirklich etwas, was Teil ist von dem? Oder haben wir einfach, ich gehe durch meinen Alltag und ja, der Herr ist auch da. Oder bin ich mir bewusst, hey, wenn ich mit dem Herr unterwegs bin, wenn ich den Weg mit ihm laufe, kann so viel mehr passieren, als das, was die Problemlösung ist für mich oder in meiner Perspektive. Und der Punkt, die Jünger gehen dann vorbei und sagen, reagiere auf ein Gehmein, kein Silber und kein Gold. Ich meine, das war nicht ein Floskel, wie wir es manchmal an der Straße hocken, aber kein Bargeld. Es ist nicht so, aber ich gehe nicht ins Portemonnaie führen, ich gehe nichts. Sondern wenn wir anschauen, was letztes Mal im Kapitel 2 war, oder ich habe gesagt, die haben die erste Gemeinde gemacht. Die Menschen haben in der Gemeinde haben alle ihre Sachen verkauft, sie haben ihr das Geld in die Gemeinde nicht gegeben. Sie haben einander geholfen, sie haben einander unterstützt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Petrus und Johannes wirklich kein Geld dabei hatten. Weil sie in einem anderen Prinzip gelebt haben. Sie haben wirklich in dem gelebt, wo der Herr sagt, hey, ich werde euch versorgen. Und der Herr hat wirklich gesagt, hey, sorgt euch nicht um morgen. Ich werde für euch schauen. Und die Jünger haben voll in dem Bewusstsein gelebt und sind in dem unterwegs gewesen. Es steht in Matthäus 6,4, hey, ich werde euch versorgen, damit ihr nicht um morgen den Tag kümmern. Und die Jünger sind in dem Moment gelaufen, ohne Geld, und haben nicht gemerkt, ah, aber wir können etwas anderes bieten. Weil Jesus hat zu den Jüngern gesagt, in Johannes 14,12, sagt Jesus, ich versichere euch, wer an mich glaubt, der wird die Dinge, die ich tue, auch tun, ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Die Jünger haben das dabei gehabt. Sie haben das Bewusstsein dabei gehabt, hey, wenn ich mit dem Herr unterwegs bin, wenn ich laufe mit dem Herr, dann kann ich noch Größeres tun, dann brauche ich keine Münze. Wenn jemand um Münze fragt, kann ich viel mehr bieten, als ein bisschen Silber und ein bisschen Gold. Und das habe ich wie gemerkt, so für mich laufe ich mit dem Bewusstsein durch meinen Alltag. Laufe ich durch den Alltag und weiss, hey, ja, einer humpelt am Strassenrand, ich komme für ein Bett und dann kann ich wieder laufen. Dann ist es so. Ja, das ist so weit kennt, in der Pfad haben wir mega viel füreinander gebetet. Und es war mega cool gewesen, und Wunder sind passiert. Rückenschmerzen, die mega alt waren, also mega lange rum waren, sind weg gewesen, sind geheilt worden. Und der hat das nicht gemacht, weil es Basecamp war, sondern der Herr hat es gemacht, wenn wir gebetet haben. Und wenn wir wieder im Bewusstsein innen gelaufen sind, hey, wir können mit dem Herrn noch Größeres tun. Noch Größeres als das, was wir kennen in unserem Alltag. Es geht weiter im Vers 6. Betet nachher, oder redet die Jünger nachher zu dem Gelehrten. Ich habe kein Silber, kein Gold, aber ich habe etwas viel Besseres. Und er sagt dort, im Namen von Jesus Christus, stand auf und lauf. Und das ist etwas mega Interessantes. Der Punkt, der angeht, die Jünger beten hier im Namen von Jesus Christus. Und ich habe angeht, warum man das macht und was das genau an sich hat. Und zu dieser Zeit war es so, dass sehr häufig oder das Gebrauch war, wenn man den Namen von jemandem sagt, dann ist klar, die beste Autorität, dass man hat. Sei das ein Meldeläufer, irgendein Bote, wenn der gekommen ist, dann hat er nicht seine Autorität, sondern die Autorität von dem, der die Nachricht überbringt. Wenn jetzt irgendeinem Höhen, einem Herodes, was auch immer, eine Nachricht überbracht hat, hat er selten selber gegangen, sondern hat den Meldeläufer geschickt und der konnte sagen, hey, ich komme in dem seinem Namen. Und dann hat das, was er gesagt hat, Kraft gehabt von dem, was er den Namen gesagt hat. Und nicht seine eigene. Und Jesus hat nicht gebetet im Jesu Namen, sondern er hat in seinem Namen gebetet. Und wenn wir in unserem Namen beten, hat es nicht wirklich viel Kraft. Aber wenn wir beten im Namen von Jesus Christus, dann kommt genau die Autorität, die Jesus hatte, zur Geltung. Dann kommt die Kraft, die Jesus hat, und er kommt helfen. Und die Jünger haben wie das gecheckt. Die Jünger haben gewusst, die wissen, dass sie unterwegs sind. Sie sind nicht jedes Mal unterwegs, sondern im Namen von Jesus. Und dann haben sie gemerkt, hey, wir machen es nicht aus unserer Kraft. Sie sagen es nachher auch, was denken sie, ist aus unserer Kraft. Es ist aus der Kraft vom Herrn. Und sie haben gemerkt, hey, beten wir im Namen von Jesus Christus. Wenn wir für jemanden beten, beten wir im Namen von Jesus Christus in seiner Autorität. Ich habe angeschaut und nachher gemerkt, es ist nicht ein Zauberwort. Es ist nicht ein Hokuspokus oder ein Hokubakik. Es kommt etwas für, weil die kleine Kinder haben oder für Glaube gelassen haben, es gibt das Zauberwort Hokubakik und etwas kommt und Hokubakuk und es verschwindet wieder. Es ist nicht ein Zauberwort, sondern wenn wir den Namen anrufen, dann kommt eine andere Autorität. Und ich habe mir ein gutes Beispiel in den Sinn gekommen und ich habe ein kurzes Video dazu gebracht. Und zwar geht es um einen kleinen Bub. Und wenn der Shazam sagt, dann kommt eine andere Kraft. Dann wird er zum Superheld. Ich weiß nicht, ob wir das Video schnell anschauen können. Sehr geistlicher Film.
Or guardians must appear physically to check out students.
Gotcha. Well, you hear that, Dad?
Damn.
Oh, hey there, son.
Oh, hey there, other son.
Genau. Sieht nicht vielleicht ganz so aus, aber es ist ein mega cooles Beispiel gefunden. Hey, der Bub sagt, Shazam wird zum Superheld. Wenn wir unterwegs sind und beten und sagen im Namen von Jesus Christus, hat das so eine komplett andere Kraft, wie wir in unserem Namen beten. Sieht vielleicht nicht ganz so aus, aber wenn wir unterwegs sind für den Herrn, im Geistlichen passiert das. Im Geistlichen hat der Find, ist ganz klar, was Sache ist. Wenn der Name Jesus ausgesprochen wird und er kommt, dann muss alles andere weichen. Und das ist ein cooles Beispiel von, es ist kein Zauberwort, aber wenn wir seinen Namen sagen, dann kommt er zur Hilfe und dann kommt seine Autorität und seine Macht uns unterstützen. Und dann haben wir ganz ein anderes Gewicht. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass wir können für Gelähmte beten, für Kranke beten, sie am Arm nehmen, sie stehen auf und sie laufen wieder. Und dann kommt es nicht aus unserer Kraft, sondern aus der Kraft vom Herrn.
Ja, wir finden auch nicht so raus, ja, wie steht der Gelähmte zum Glauben? Vielleicht hat er von Jesus gehört, ihn anerkennt, man weiss es wie nicht. Aber man merkt, wie das Wunder, die Heilung, die passiert nicht aus dem Grund, weil der Gelähmte geglaubt hat am Anfang, sondern weil der Johannes und der Petrus geglaubt haben. Sie haben geglaubt, in dieser Kraft, wo ich unterwegs bin mit dem Herrn, können auch Grosses passieren. Und ich glaube, manchmal können auch wir wie so eine Glaubensstütze sein, eine Glaubenshilfe. Wir können für Leute glauben und für Leute beten, dass Sachen dürfen passieren. Leute, die vielleicht schon aufgegeben haben. Wir können wirklich eine Glaubenshilfe sein. Ich glaube, der Petrus und Johannes sind dort wirklich unterwegs in ihrem Glauben. Sie haben gewusst, da kann Heilung passieren. Und es war nicht aus dem Grund vom Gelähmten. Und ja, der Petrus hat ihm nachher wie auch geholfen. Er hat ihm nicht einfach gesagt, komm, stand auf und lauf. Und er hat einmal gewartet, sondern er hat ihn gepackt an der rechten Hand, zack, aufstehen. Und dann, wo er gestanden ist, sind die Gelenke fest wurde. Dann ist die Heilung passiert. Und ich glaube, der Gelähmte hat jemanden gebraucht, der ihn aufgezogen hat. ich glaube, wenn man gelähmt ist, von Kind an, wie will man wissen, wie man auf den Füßen steht? Wie weiß man überhaupt, wie aufsteht? Er hat Hilfe gebraucht von Petrus. Und er hat die Hand genommen und in dem Moment, wo er wie gemerkt hat, oh, ich stehe, ich bekomme in die festen Halt, ist, glaube ich, wirklich so, ist etwas passiert bei dem Gelähmten. Dann hat er gemerkt, in welcher Autorität die zwei Männer unterwegs sind. Und ja, wie viel Mal brauchen wir in unserem Leben auch Leute, die sagen, hey, komm, die dich an die Hand nehmen und dir mal sagen, komm, wir gehen jetzt zusammen, schauen wir das zusammen an, wir wollen zusammen beten. Oder wenn Jesus kommt zu dir und sagt, komm, wir stehen auf. Wir brauchen manchmal jemanden, der uns wie aufzieht. Wir sind schwach, wir sind wie gelähmt, dass wir überhaupt aufstehen können. Und ja, ich finde es so schön, wie so zu sehen, das war eine Glaubenshilfe von Petrus und Johannes gewesen. Und ja, genau. Und das ist eigentlich der erste Teil, das ist passiert bei diesem schönen Tor. Wir können vielleicht noch mal schnell das Bild vom Tempel anschauen. Genau. Und der Gelähmte, der hat wie gecheckt nachher, was passiert ist. Und er ist umgekumpelt und umgesprungen, voller Freude. Er hat gecheckt, was passiert ist. Und ja, das kann man sich irgendwie gar nicht so vorstellen, wenn man nie können laufen und plötzlich kann man es. Und er hat einfach getanzt. Und ja, es heisst nachher, der Petrus und Johannes sind weitergegangen auf ihrem Weg. Sie haben gewusst, ja, wir wollen zum Zweiten, das ist der Männervorhof, wo die Männer angebetet haben im Tempel. Und sie sind einfach dort weitergegangen. Sie sind dort hergelaufen und haben angebetet. Das heisst wirklich, dass, ja, wo man gesehen hat, seine Beine trugen ihn, er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof. Er ist ihnen gefolgt und der Johannes und der Petrus sind dort gearbeitet. Und das ist wirklich wie so der erste Teil. Und nachher lesen wir mal weiter, was dann passiert ist. Die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, wurde auf ihn aufmerksam, als auf den Gelähmten. Als die Leute begriffen, dass der, der da hin und her sprang und Gott lobte, niemand anders war als der Bettler, der sonst immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich vor Staunen über das, was mit ihm geschehen war.
Ich habe es mega cool gefunden, hier in dem Vers. Der Gelähmte steht auf und er fährt da rumgekommen und den Herr anbeten. Dem Gelähmten war sofort klar gewesen, was passiert ist. Und dem Gelähmten war sofort auch klar gewesen, in wem sein Namen als es passiert ist. Das heisst nicht, und er ist nachher dann, der Petrus und Johannes, hat sich vor sich verbeugt und auf die Knie und hat sie angefangen anbeten. Der Gelähmte ist aufgestanden und hat sofort gecheckt, hey, der Herr hat mich geheilt. Und er ist einfach rumgekumpelt und einfach anbeten und ist, ja, aber das ist, jede Wette hat schreiend rumgekumpelt und hat wirklich den Herrn angebetet. Nicht ruhig, wie wir meistens da stehen, sondern wir müssen vielleicht ein bisschen andere Kulturen machen. Das ist nicht ganz Schweizer Kultur, aber hey, der ist Leben lang gelähmt und kann jetzt wieder aufstehen, kann wieder laufen, der kann Sachen machen, die er ein Leben lang noch nie hat können. Der ist tagelang dort gelegen und denkt, oh, ich würde gerne können laufen. Und jetzt hat er wie die Gelegenheit. Und das Erste, was er macht, nach seiner Heilung, er betet den Herr an. Und das habe ich mega, mega cool gefunden. Ich habe diese Woche ganz interessante Podcast gehört, so was das hebräische Wort sagt zum Thema Anbetung. Im Hebräischen gibt es etwa 9 Wörter, die alle in Lobpreis und Anbetung übersetzt werden in der Bibel. Und das eine von denen ist Toda, und das heisst Anbetung in Dankbarkeit. Und das wird spezifisch gebraucht, wenn die Menschen den Herrn angebetet haben, in Dankbarkeit. Und das ist mega cool, weil ich dachte, hey, es ist nicht das Anbetung sein, einfach cool, cooler Tag heute, sondern wirklich in Dankbarkeit. Hey, der Herr hat mich gerettet, der Herr hat mich geheilt. Und das Erste, was man macht, und ja, das für uns ist auch die einzige richtige Reaktion in dieser Hinsicht, den Herrn anbeten. Und ich habe mir dann überlegt, hey, was ist meine Reaktion, wenn der Herr in meinem Leben etwas macht? Wenn ich herumkomme und den Herrn anbete. Und wie lange denke ich noch über das nach? Wie lange bin ich mir das bewusst? Wie überzeugt? Auch von euch hat der Herr schon erlebt. Und manchmal geht es so schnell wie in unserem Alltag und es ist wieder verschwunden und vergessen. und nächstes Mal in einer ähnlichen Situation ist, die Krise wieder gleich gross, wie sie beim ersten Mal war. Dabei könnten wir auf das zurückgreifen. Und das zurückgreifen, was der Herr gemacht hat, ist eben unser Zeugnis, seitdem hat die Begegnung. Und wissen, hey, dort hat der Herr etwas gemacht in mir. Mir das immer gekauft, und die Reaktion von dem gelähmten Hey und hat ja, Dankbarkeit angebetet. Und die Situation war, Petrus und Johannes gehen weiter, machen weiter in ihrem Alltag. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie 5-6 Stunden vor dem Tor rausgestanden sind. Die sind das Tor, haben den Gelähmten gehört und haben es weitergemacht in ihrem Alltag. Die haben noch nicht alles auf den Kopf gestellt, sie haben einfach mal weitergemacht und geschaut, was passiert. Sie sind weitergegangen im Tempel und sind anbeten. Und wo sie reingehen, dann sehen die Menschen rundherum, da ist etwas passiert. Irgendwie kommt uns der Mann bekannt vor, aber der letzte Mal war noch vor dem Tor rausgelegen und noch gelähmt gewesen. Die Menschen sind irritiert, was passiert ist, irritiert, wie es so etwas überhaupt hätte passieren können.
Genau, wir schauen uns gerade an, was passiert. Wir schauen nochmal das Tempelbild an, weil der Johannes und der Petrus, die laufen eigentlich jetzt, die haben fertig angebetet und sind eigentlich wieder auf dem Ausweg. Aber weil sie eben den Gelähmten, oder den ehemals Gelähmten, mit dabei haben, weil der ist mit ihnen unterwegs gewesen, haben sich die Menschen um sie gesammelt. Weil sie sind erstaunt gewesen, sind vielleicht auch nicht ganz draus gekommen, was das jetzt ganz genau soll, aber sie haben wie gecheckt, der ist mit diesen zwei Männern unterwegs, also komm, wir gehen mal schauen, was die genau machen. Und wir lesen mal im 11. weiter, was denen passiert ist. Und das ist wirklich, es kommt die Salomo-Halle vor, heisst die, das ist so wirklich dort das Gebäude, wo man es drüben sieht, die ganze Länge, wo man wirklich viel Platz hat. Der Geheilte wich Petrus und Johannes nicht mehr von der Seite. Und als die Apostel in die sogenannte Salomo-Halle gingen, strömte das ganze Volk in heller Aufregung dort zusammen. Da nahm Petrus die Gelegenheit wahr und wandte sich an die Menge und sagte, ihr Leute von Israel, warum seid ihr so überrascht, dass dieser Mann auf einmal gehen kann? Warum staunt ihr uns an, als hätten wir das mit unserer Kraft und unserer Frömmigkeit zustande gebracht? Nein, der Gott unserer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat auf diese Weise die Macht und Herrlichkeit sichtbar werden lassen, die er seinem Diener Jesus verliehen hat. Ihr habt diesen Jesus an Pilatus ausgeliefert und habt dann auch noch auf seiner Verurteilung bestanden, als Pilatus entschied, ihn freizulassen. Ihr habt euch von dem Heiligen und Gerechten losgesagt und habt die Freigabe eines Mörders verlangt. Ihr habt den getötet, von dem alles Leben kommt. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Und jetzt ist der Mann, den ihr hier seht und den ihr alle kennt, durch sein Vertrauen auf den Namen Jesu und durch die Macht dieses Namens von seiner Lähmung geheilt worden. Der Glaube, den Jesus in ihm geweckt hat, hat ihn vollständig gesund gemacht. Das könnt ihr alle bezeugen. Nun, Geschwister, ich bin überzeugt, dass ihr nicht wirklich wusstet, was ihr getan habt, als ihr Jesus habt töten lassen, und eure führenden Männer wussten es ebenso wenig. Gott hatte durch alle Propheten angekündigt, dass der Messias, den er senden würde, leiden und sterben müsse. Diese Voraussagungen hat er durch das, was geschehen ist, in Erfüllung gehen lassen. Kehrt jetzt also um, und wendet euch ihm, dem Herrn, zu, damit er die Schuld auslöscht, die ihr durch eure Verfehlungen auf euch geladen habt. Dann wird er die ersehnte Zeit der Ruhe anbrechen lassen und wird euch den senden, den er zu eurem Retter bestimmt hat. Jesus, den Messias. Zunächst allerdings ist Jesus, wie Gott es geplant hat, in den Himmel zurückgekehrt. Dort nimmt er den ihm gebührenden Platz ein, bis die Zeit kommt, in der alles wiederhergestellt wird, wie Gott es schon seit langem durch seinen heiligen Propheten angekündigt hat. Schon Mose hat gesagt, einen Propheten wie mich wird der Herr, euer Gott, aus eurer Mitte berufen und aus seinen Boten zu euch senden. Auf ihn sollt ihr hören und alles befolgen, was er euch sagt. Wenn jemand nicht auf diesen Propheten hört, muss er aus dem Volk Gottes ausgeschlossen werden. Genauso haben auch Samuel und alle Propheten, die auf ihn folgten, bei ihrer Verkündigung von dem gesprochen, was wir in diesen Tagen erleben. Euch als den Nachkommen des der Propheten und der sind die Zusagen, die Gott durch sie gegeben hat. Und ihr habt vollen Anteil an dem Bund, den er mit euren Vorfahren eingegangen ist. Denn als er diesen Bund schloss, sagte er zu Abraham, durch deine Nachkommen werde ich alle Völker der Erde segnen. Ihr seid daher die Ersten, zu denen Gott seinen Diener Jesus gesandt hat, als er ihn in die Welt kommen ließ. Jesus möchte euch segnen und jeder von euch, der sich von seinen verkehrten Wegen abwendet, wird seinen Segen erfahren. Ja, der Petrus hat die Gelegenheit wahrgenommen und gemerkt, das ist der Moment, wo ich ein zweites Mal zu den Leuten schwätzen kann. Und dort beim Tempel, das ist ein Ort, wo alle Leute herkommen konnten, also auch er war wie offen gewesen. Es waren nicht nur die Juden, sondern auch die Heiden. Das heisst, er hat schon direkt eigentlich zu den Juden geredet, aber es war offen gewesen, dass auch Leute, die Heiden waren, dass sie es gehört haben. Und er hat dort angefangen. Und ich finde, es steht so gut, es heisst, der Petrus hat die Möglichkeit wahrgenommen. Er hat nicht vorher schon, er hat ja vorher schon eigentlich etwas können sagen, wo der Gelähmte gesund worden ist. Er hat schon dort können sagen, hey, hör zu. Und er hat können auch predigen. Aber er ist dort einfach mal weitergegangen. Und jetzt ist er zurückgekommen, er hat die Menschen gesehen und dann hat er die Gelegenheit wahrgenommen. Nehmen wir die Gelegenheit auch wahr, hören wir, nehmen wir den Heiligen Geist auch wahr in unserem Alltag, wenn er uns sagt, das wäre der Moment, wo du etwas Gutes kannst sagen, wo du kannst beten, etwas kannst platzieren bei jemandem. Der Petrus hat nicht vorher schon reingeschossen und hat gedacht, ich nehme mir jetzt die Gelegenheit und vorher von Predigen, sondern hat gewartet, bis der Heilige Geist gesagt hat, jetzt. Und dort hat er hat das Wort genommen und er hat sich entschieden, ich rede jetzt zu diesen Leuten. Es braucht wie von uns, wir müssen es wahrnehmen, aber wir müssen nachher auch dran sein und bereit sein, zu reden und zu machen, zu handeln. Ja, und der Petrus hat wirklich das Wort genommen und er hat gestartet und er hat wirklich zu den Leuten geredet.
Petrus hat das zweite Mal predigt, nachdem er den Heiligen Geist bekommen hat. Und es ist interessant, von den zwei Predigen zu vergleichen. Grundsätzlich, die Hauptaussage ist die gleiche gewesen. Aber letztes Mal, als Richard erzählt hat, die Leute sind aus anderen Orten gekommen, er hat auf der Straße predigt, alle wollen es können hören. Und der Petrus tut verglichen zu dieser Predigt sehr sanft und klar erzählen, was Sache ist. Wer ist Jesus? Was ist passiert? Und offenbart Jesus den Leuten auf der Straße. Da sind wir im Tempel. Ich überlege, alle Leute, die da waren, haben gewusst, es gibt einen Gott. Oder haben irgendwo einen gesucht. Sie haben den Herz, sie sind kurz um den Herrn arbeiten, um dem Herz zu begegnen, um den Herz zu sehen. Er hat eine andere Zielgruppe bei seiner Predigt. Und er redet auch sehr anders mit den Leuten. Er steht dort und sagt, dir haben Jesus als Kreuz gehängt. Wir sind schuld. Und er konfrontiert sie eigentlich sehr stark. Ich bin fast überrascht, wenn ich das lesen möchte. Hey, ja, er ist mega direkt mit und sagt, hey, das haben wir gemacht. Das ist das, was passiert ist. Und er hat zu diesen Leuten, größtenteils die wahrscheinlich Juden im Tempel, wo wirklich auch die sind, wo Jesus das Kreuz gebracht hat. Und er hat zu einer anderen Gruppe da und konfrontiert sie und zeigt ihnen auf, was habt ihr für Fehler gemacht. Er ist sehr klar und sagt, hey, ihr sind die, die Jesus gekündigt haben. Und ich finde es mega interessant, wie er da ganz anders redet als beim ersten Mal. Und gleich kehrt er nachher wieder auf eine Hauptaussage von kehrt um und dreht. Und seine erste Begegnung hier, im Vers 12, hey, 12 steht, warum staunt ihr uns an? Als hätten wir aus unserer Kraft und unserer Frömmigkeit zustande gebracht. Er sagt, was sind wir wirklich überrascht? Die sind im Tempel, die sind im Haus vom Herrn. Wo mehr wirkt der Herr als in seinem eigenen Haus? Und ich nehme an, die Menschen haben sie recht verdutzt angeschaut und irritiert. Und sie sagen, hey, es ist nicht mehr gewesen. Das, was der Gelähmte vorher schon gecheckt hat, im ersten Augenblick, es ist der Herr, sie hat wieder Petrus da nochmal müssen sagen und sagen, hey, nicht mehr sind die, die Zauberwort aussprechen und es passiert etwas, sondern der Herr. Und zeigt ihnen wie auf und erklärt den Menschen rundherum, es ist nicht aus unserer Kraft passiert, sondern der Herr hat da. Und er geht nachher da wirklich weiter und erklärt ihnen, was Sache ist. Und ich habe wirklich gemerkt, der Petrus konfrontiert Menschen sehr. Und das Erste, was mir ist, ich weiss, der Petrus kann mit Konfrontation auch umgehen. Weil wir haben letztes Mal die Geschichte angeschaut, also vor ein paar Wochen in Matthäus 26, 22, wo Jesus zu ihm sagt, weiche von mir, Satan. Also viel mehr konfrontiert als da, kannst du ja fast nicht werden. Und der Petrus hat gewusst, wie er damit umgeht und hat es können handeln. Und da kommt er weiter und er hat einen Schritt weiter und er konfrontiert Menschen. Und sagt, hey, das ist das, was Sache ist, das ist das, was falsch gemacht worden ist. Und geht nachher aber weiter und sagt, hey, das ist der Plan gewesen. Wir haben das erfüllt, was der Herr will. Und er zeigt den Menschen wirklich auf, in Vers 16 einmal, es ist aus seinem Namen. Sein Name hat Kraft. Und die Erkenntnis vom Gelernten, wo er erkennt hat, dass der Herr ist, ist das, was er nachher vollständig geheilt hat. Und das, was er nachher zum Glauben geführt hat. Die Erkenntnis, dass der Name von Jesus Kraft hat, ist das, was nachher der Gelernte wirklich geheilt hat. Und das ist das, was nachher im Vers 16 steht. Der Glaube, den Jesus in ihm geweckt hat, hat ihn vollständig gesund gemacht. Das könnt ihr alle bezeugen. Mit der Kenntnis und der Glaube an seinen Namen ist das, was er nachher wirklich geheilt hat und was er ganz gesund gemacht hat.
Ja, der Petrus konfrontiert ziemlich, aber er kehrt nachher, er dreht das Ganze nachher im Vers 17, wo er nachher ihnen wie sagt, hey, aber ich bin eigentlich überzeugt, dass ihr gar nicht wirklich gewusst habt, was ihr gemacht habt. Und ich bin auch überzeugt, dass die führenden Männer nicht wirklich gewusst haben, was sie gemacht haben. Er kommt weit zurück, er konfrontiert sie, er sagt ihnen wie, hey, ja, ihr habt einen Fehler gemacht, aber er kehrt nachher und kommt auf eine sehr demütige, gnädige Art ihnen entgegen und sagt, hey, aber ich bin mir eigentlich sicher. Ich glaube, ihr habt gar nicht gewusst, was ihr gemacht habt. Er bleibt wirklich nicht in dieser Konfrontation hängen, sondern er versucht ihnen nachher einen Weg aufzuzeigen, was kann ich denn jetzt machen? Weil ich nehme an, ja, manchmal werden wir auch so konfrontiert und dann merken wir, ja, es stimmt, aber was jetzt? Und der Petrus nimmt die Chance und zeigt ihnen auf, wie kann ich denn jetzt hier weiterlaufen? Und er zeigt ihnen, wie auch zuerst zeigt er ihnen auf, dass die Taten, wo, oder da, wo passiert ist, das ist ein Plan vom Herrn gewesen. Genau. Und zum anderen hat er ihnen nachher wirklich gesagt, hey, kehret um. Genau. Er bleibt wie nicht, eben der Fokus auf den Fehler bleibt nicht. Aber er hilft ihnen nachher wirklich, ermutigt sie, zur Buße zu tun. Er zeigt den Menschen auf, wie kannst du jetzt gerettet werden. Es ist wie, was heisst denn Buße zu tun? Und Buße zu heisst, dass du dir, dass deine Sünden dir vergeben werden und dass du eine geistliche Erneuerung hast und dass du neue Hoffnung bekommst und dass du die überwältigenden Verheißungen, die in der Bibel sind, dass du die darfst für dein Leben nehmen. Und er sagt ihnen das eigentlich in diesem Text. Er redet von den Verheißungen, die Propheten hatten, und er sagt ihnen, du darfst die Verheißungen für dein persönliches Leben nehmen. Aber erst dann, wenn du umkehrst. Wenn du erkennst, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und er zeigt, der Petrus zeigt ihnen das eigentlich ganz klar auf und auf eine mega gute und ich finde es mega gnädige Art und Weise. Er konfrontiert sie und nachher hilft er ihnen. Wie kommen wir bitte wieder daraus raus? Er zeigt ihnen auf, was kommt denn auch nach dem, wenn du Buss getan hast. Weil Buss tun kostet meistens relativ viel. Man muss wirklich ein bisschen über seinen Schatten gumpen. Man muss allen Mut zusammennehmen. Es kann schmerzhaft sein. Aber das, was nachher kommt, ist dann so viel mehr. Und ja, so im 26, wo es nachher wirklich heisst, hey, wenn du umkehrst, dann bekommst du das Segen vom Herrn auf deinem Leben. Was für eine größere Zusage wetten wir? Der Segen vom Herrn, ja, da wünsche ich mir so für mich, dass ich den Segen wirklich darf haben und darum möchte ich wirklich auch umkehren. Genau. Und ja, er hat ihnen eigentlich ziemlich gezeigt, ja, wer Jesus ist, das Evangelium erzählt, Umkehr und das an einem Ort, wo es alle haben können hören. Er hat sich zwar ziemlich an die Juden gerichtet in seiner Predigt eigentlich, aber auf die andere Seite haben gleich andere Leute auch können Gott zuhören. Genau. Genau. Ich habe noch ein Beispiel dazu aus der Schule. Ich habe vor 2 Wochen habe ich mit den Kindern geredet, weil ich habe so Schreibständer auf den Tisch aus Holz. Und ja, genau, ich habe dann einen so einen Schreibständer gefunden, der war schön verziert gewesen, mit rotem Farbstift, mit Herzen und Sternen drauf. genau, und ich habe eigentlich mal gesagt, das machen wir nicht. Darum habe ich gedacht, ja gut, jetzt wäre es dem Fall dran, mit diesen Kindern über das reden, über das zu reden. Und ich habe dann das Kind mit dem konfrontiert, ich habe ihnen gezeigt, eben, das ist das, was ich gefunden habe. Und ich habe ihnen wie gesagt, ich wünsche mir eigentlich, dass das Kind, wo es gewesen ist, dass es nachher zu mir kommt. Und nicht, dass jetzt das da muss, mitten, wo alle Kinder zulassen, muss aufstehen und sich nachher muss, ja, einfach so im Kreis aufstehen. Da habe ich gewusst, das will ich nicht. Aber ich habe gesagt, ich wünsche mir, dass das Kind, das es war, zu mir kommt. Dass wir es nachher zusammen anschauen können. Und ich habe das einmal gemacht und es ist natürlich nichts passiert. Ich habe es ein zweites Mal gemacht und es ist auch dann nichts mehr passiert. Und dann ist mir einmal wieder so ganz spontan in Sinn und dachte, ah ja, ich habe jetzt noch kurze Minuten, bevor wir ins Turnen gehen, ich sage es doch noch schnell. Und ich habe es wirklich dem Kind nochmal gesagt, aber eigentlich habe ich im Kinderkopf schon gedacht, ja, es kommt sowieso niemand mit uns dem auf die Seite. Und die Kinder sind ins Turnen gegangen und ich habe plötzlich gemerkt, ein Mädchen bleibt irgendwie ein bisschen zurück und sie ist ein bisschen unsicher. Ich habe sie wahrgenommen, aber ich zuerst nicht checken, wieso dass sie noch da ist. Und plötzlich steht sie vor mir, die Tränen aufgelöst, schluchzend und sagt mir, ich bin das gewesen. Ich habe das Herz und die Sterne da drauf zeichnen. Und das tut mir mega festleid. Und auch wo das Kind in diesen Tränen aufgelöst vor mir gestanden ist, sind mir ehrlich gesagt auch gerade schon Tränen gekommen. Und ich habe gedacht, oh, das ist doch schon eigentlich bestraffig genug, dass sie jetzt müssen sagen, wir lassen es so sein. Und ich habe gemerkt, nein, sie hat wirklich sehr bitter Fehler gemacht und ich wollte ihr in aller Liebe begegnen und gesagt, hey, erstens ist eine mega Stärke, dass das Kind gekommen ist und gesagt hat, hey, ich bin das gewesen. Und ich gesagt, das ist etwas Wichtiges, dass wir das lernen in unserem Leben, können für unsere Fehler herstehen. Und sie hat dann nachher noch müssen das wegputzen. Und es war völlig gut gewesen. Aber ich habe wie gemerkt bei ihr, sie war mega erleichtert gewesen. Die Beziehung zu dem Mädchen hat sich sehr verändert. Ich merke, wie ich ihr gesagt habe, mit dem ist es vergessen. Ich hacke nachher nicht mehr auf dem rum und sage, du hast dort aber einmal. Sondern für mich ist das wirklich vergessen. Und ich glaube, wenn ich habe dort wie gemerkt, was das wirklich heisst. Und ich habe wie gemerkt, ich habe nicht die Position gehabt, wo ich bekenne meine Fehler, sondern ich habe sie erleben. Und ich habe gemerkt, hey Jesus, wenn wir zu Jesus kommen und sagen, ich habe hier einen Fehler gemacht und das tut mir mega leid, ist der Herr nicht da und zeigt noch einmal noch mal mega fest drauf, sondern er wartet mit offenen Armen auf dich, mit Tränen in den Augen, weil du hast realisieren, hey, ich bin dir falsch gelaufen. Ich habe gemerkt, hey, ja, Freude gehabt und eine Liebe für das Kind und die Tränen in den Augen, weil ich gemerkt habe, wow, sie hat gecheckt, um was es geht. Und ja, wenn wir für unsere Fehler mit herstehen, müssen wir meistens auch eine Konsequenz davon tragen. Aber ja, wie gemerkt, für sie, ja, sie hat das schnell gemacht. Und ich merke, wie auch wenn ich mich mal bekennen konnte, das war mein Fehler, dann nehme ich halt die Konsequenz in Kauf. Aber ich weiss, dafür ist es nachher vergessen. Und genau so ist es bei Jesus. Jesus wartet auf dich und dann kehren wir um und richten unseren Blick auf ihn. Weil er wird nicht mit einer Verachtung kommen, sondern Tränen in den Augen und hat Freude. Er wartet auf dich und er wird mit dir nachher dort weiterlaufen. Er läuft nicht davon, sondern er wartet auf dich. Genau.
Ja, wir haben uns wirklich einfach zum Abschluss gefragt, hey, wo stehen wir in dieser Geschichte oder wo stehen wir in dieser Geschichte? Sind wir der Gelähmte, wo es Zeit wäre, unseren Kopf mal zu haben und auf ein Herz zu schauen? Und zu erwarten, dass seine Macht und Autorität in unserem Leben etwas bewirkt. Oder vielleicht sogar schon dankbar sein für das, was er bewirkt hat in unserem Leben. sind wir an einem Ort, wo der Petrus und Johannes sind, wo es darum geht, die Macht und die Autorität von Jesus in Anspruch zu nehmen, um anderen Menschen zu dienen, um für andere zu beten, um andere zu lehren, um weiterzugeben und eine Bereitschaft an den Tag zu legen, dass wir uns vom Herrn brauchen und dieser Macht und Autorität in der laufen. Oder sind wir jemand, der die Predigt zugelassen hat, wo es vielleicht dran wäre, Buße, wo es dran wäre, umzukehren und uns neu auf den Herrn auszurichten. Und wie das Kind die Fehler bekennen und auf den Herrn zugehen und sagen, hey, da bin ich falsch richtig gelaufen. Und dran wirklich Buße und den Namen Jesus bekennen und erkennen, was für eine Kraft und Macht der Name hat.
Ja, wir gehen nochmal in eine Zeit vom Worship. Und ich finde, Worship ist immer etwas, wo wir so gut können, unseren Blick auf den Herrn richten können. Vor den Herrn kommen, ihn anbeten. Nützen wir die Zeit wirklich vor uns und können wir eine Antwort darauf geben, wenn wir uns neu ausrichten. Und wir werden auch das Abendmahl haben. Der Richard und Susanne werden es dann verteilen. Auch das Abendmahl ist da, zum Buße zu tun und wieder neu starten, neu ausrichten, was Jesus für uns da hat. Ja, nützen wir wirklich die Gelegenheiten. Richten wir unseren Blick auf Jesus, schauen wir auf ihn und erwarten wir seine Macht und seine Autorität. Und ja, jetzt wirklich nochmal den Vers 26 lesen, was heißt: Jesus möchte euch segnen und jeder von euch, der sich von seinen verkehrten Wegen abwendet, wird seinen Segen erfahren. Schauen wir auf Jesus und erwarten wir sein Segen.